Schlicht und einfach Mittelalter. Geschichte erzählt. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Teil 2 England im Spätmittelalter, Folge 48. Unser heutiger Held ist der Sohn eines englischen Königs, der Onkel eines englischen Königs und posthum auch der Vater eines englischen Königs. Eine eigene Krone bleibt ihm verwehrt, obwohl er selbst davon überzeugt ist, eine errungen zu haben. Er wird geliebt und gehasst und sein Privatleben ist zeitweise ausgesprochen skandalös. Als junger Mann allerdings scheint er einfach nichts falsch machen zu können. Er wächst zu einem vorbildlichen Ritter heran, heiratet eine reizende junge Dame und ist schon bald der reichste Mann von England. Heute geht es um John of Gaunt, Teil 1 – Ein Glückskind. John of Gaunt, der zweite Duke of Lancaster, erfreut sich seit einiger Zeit unter Geschichtsfans großer Beliebtheit. In Romanen wird er teilweise als weltoffene Lichtgestalt in einer starren, konservativen Welt dargestellt. Das liegt vor allem an seiner tatsächlich ungewöhnlichen dritten Ehe. Aber der Duke of Lancaster bleibt zeitlebens den ritterlichen Idealen des Mittelalters verpflichtet. Er ist reaktionär in seinen politischen Ansichten, ausgesprochen standesbewusst und arrogant. Sidney Armitage Smith hat vor über 100 Jahren eine der ersten umfassenden Biografien von John of Gaunt verfasst. Er schreibt, Zitat, John of Gaunt, der in der Geschichte seiner Zeit einen so großen Platz einnimmt, hat unsere Fantasie angeregt. Überall stößt man auf Spuren seines Wirkens, denn er scheint überall gewesen zu sein und alles versucht zu haben. Längst sind die letzten Spuren des prächtigen Gebäudes verschwunden, das einst zwischen dem Tower und dem Palast von Westminster an der Themse stand. Doch wen erinnert der Name Savoy nicht an John of Gaunt und den herrschaftlichen Palast, in dem der französische König Jean le Bon seine letzten Tage verbrachte? Auch im Ausland ist sein Name nicht vergessen. In Gent streiten sich die Abtei Saint-Pavon und das Château de Comte noch immer über die Ehre, sein Geburtshaus zu sein. In Bordeaux zeigt eine alte Steinmetzarbeit noch immer die Leoparden Englands, die die Lilien Frankreichs vierteilen, mit dem bekannten Zeichen der drei Hermelinspitzen. In der Abtei von Batalha sind die Taten des Dukes auf dem Grabmal seiner Tochter, der Königin von Portugal, festgehalten. Kenilworth mit seinem Lancaster-Turm und die Ruinen zahlreicher Burgen zeugen von der großzügigen Hand des Erbauers und der Macht des großen Lehensherrn. Das Herzogtum Lancaster existiert bis zum heutigen Tag. Englische Königinnen und Könige tragen noch immer den Titel ihres weit entfernten Vorfahren aus dem 14. Jahrhundert. Doch der Mann, dessen territoriale Macht sich über ein Drittel Englands erstreckte, von dem man in gewissem Sinne sagen kann, dass er das Herzogtum Lancaster schuf und die portugiesische Allianz begründete, der 15 Jahre lang der Titularkönig von Kastilien und Leon und ein Dutzend Jahre lang der ungekrönte König von England war, bewegt sich immer noch in einer Region des Halblichts und der verschwommenen Umrisse. Ab und zu versucht ein unternehmungslustiger Essayist, die Dunkelheit zu durchdringen, nur um alles andere als einen beruhigenden Bericht zu liefern. Wir nehmen unerklärliche Widersprüche hin und sind bereit, den Freund Chaucers und den Förderer der Literatur als Feind der Kirche zu akzeptieren. Der Lieblingssohn Edward III. Und der Lieblingsbruder des Schwarzen Prinzen ist auch der böse Onkel von Richard II. Der illustre Fürst des einen Schriftstellers ist der skrupellose Schurke eines anderen. Jeder Historiker erzählt eine andere Geschichte. Zitat Ende. Januar 1340. In Gent wird ein großes Parlament abgehalten. Holland, Brabant und die großen Städte Flanderns haben sich mit England gegen den Grafen von Flandern und seinen Lehnsherrn König Philipp verbündet. Die Flamen huldigen Edward III. Als dem neuen, rechtmäßigen König von Frankreich. Es ist der Auftakt zu einem Feldzug, der im Frühjahr beginnen soll. König Edward kehrt nach England zurück, um seine Truppen zu sammeln. Seine Gemahlin, Königin Philippa, bleibt als eine Art Pfand in Gent zurück. Philippa ist hochschwanger. Die junge Königin hat bereits 5 Kinder zur Welt gebracht, aber einer ihrer Söhne ist als Kleinkind gestorben. Ihr ältester Sohn, der 9-jährige Thronfolger Edward, ist in England geblieben. Philippas übrige 3 Kinder, Isabella, Joan und Lionel, sind bei ihr in Flandern. Wenige Wochen nach König Edwards Abreise bringt Philippa in Gent ihr 6. Kind zur Welt. Es ist ein gesunder Knabe und er erhält den Namen John. Wie üblich wird er außerdem nach seinem Geburtsort benannt, John of Gaunt. Edward III. Ist hoch erfreut. Er gibt den 3 Frauen, die ihm die Nachricht von der Geburt überbringen, großzügige 200 Pfund. Der König bleibt bis Juni in England. Am Tag nach seiner Abreise gewinnt er eine Schlacht, die in die Annalen der englischen Marine eingeht. Der überragende Sieg von Sluys gibt England für viele Jahre die Kontrolle über den Ärmelkanal. Von seinem Triumph beflügelt eilt Edward nach Gent, um die Königin zu begrüßen und seinen jüngsten Sohn kennenzulernen. Königin Philippa bleibt mit ihrem Mann auf dem Kontinent, aber die Kinder werden im Sommer nach England zurückgeschickt. John und Lionel werden zunächst im Tower untergebracht, vielleicht in der Begleitung ihres ältesten Bruders Edward. Der Bürgermeister und die Ratsherren von London überreichen den Söhnen des Königs ein Geschenk. 4 Rinder, 8 Schweine, 12 Schwäne, 6 Kälber, 2 Dutzend Kaninchen, 4 Dutzend Kapaune und 2 Fässer Wein. John wird die großzügige Gabe leider kaum zu schätzen gewusst haben. Der junge Königssohn wird wie üblich von einer Amme versorgt. Als seine Mutter Ende November nach England zurückkehrt, ist sie bereits wieder schwanger. John of Gaunt hat keinen Mangel an Spielgefährten. Unter seinen vielen Geschwistern sind 2 Brüder ähnlichen Alters. Der 15 Monate ältere Lionel und der 15 Monate jüngere Edmund. Zusätzlich zu seiner Amme hat der kleine John 3 Kinderfrauen, 2 Leibwächter und 6 Kammerdiener. Er wird mit leuchtend grünem und rotem Bettzeug ausgestattet und in seidene Gewänder gekleidet. Denn das Mittelalter war, wie ihr wisst, ausgesprochen bunt. Johns ältester Bruder Edward of Woodstock ist bereits Duke of Cornwall und Earl of Chester. Er hat seinen eigenen Haushalt, wie es sich für den Thronfolger gehört. Für die übrigen Kinder des englischen Königspaares wird ein gemeinsamer Haushalt eingerichtet. Als John 2 Jahre alt ist, erscheint er seinem Vater reif genug für ein eigenes Earldom. König Edward ernennt ihn zum Earl of Richmond. Johns Jugend fällt in die erste Periode des Hundertjährigen Krieges. Er ist 6 Jahre alt, als Prinz Edward sich bei Cressy seine Sporen verdient und 7, als die Schotten bei Neville's Cross besiegt werden und König David gefangen genommen wird. Dann wird auch noch Calais erobert. Seine englische Heimat muss dem jungen Prinzen schier unbesiegbar erscheinen. Auf diese schönen Errungenschaften folgen schlimme Zeiten. Die Pest erreicht England und dezimiert die Bevölkerung. Unter den Opfern ist auch eine von Johns Schwestern, die 14-jährige Joan. John selbst übersteht die Seuche gemeinsam mit dem schwarzen Prinzen in einem abgeschiedenen Kloster in York. Seine erste Schlacht erlebt John of Gaunt im Alter von 10 Jahren. Eine Armada kastilischer Schiffe lagert vor Sluys. Zwischen England und Frankreich herrscht Waffenstillstand, aber die Weinhändler aus Bordeaux und die englischen Wollhändler leiden unter ständigen Angriffen durch kastilische Piraten. Der königliche Rat hält es für notwendig, eine offizielle Invasionswarnung herauszugeben. Die englische Regierung befürchtet, dass die Kastilier beabsichtigen, Zitat, in ihrem Streben nach Vorherrschaft die gesamte englische Schifffahrt völlig zu zerstören. Zitat Ende. Don Carlos de la Cerda, ein Mitglied der kastilischen Königsfamilie, ist ein berüchtigter Glücksritter. Eigentlich ist er ein Pirat. Er verdient seinen Lebensunterhalt damit, englische Handelsschiffe zu kapern, sie auszurauben und die Besatzung über Bord zu werfen. Edward III. Hat genug. Er lauert de la Cerdas Flotte bei Winchelsea auf. Die riesigen kastilischen Galeeren sind mit schwerer Artillerie ausgerüstet. Die englische Flotte ist deutlich kleiner. Ein heftiger Kampf entbrennt. Bogenschützen feuern von den Seiten der englischen Schiffe auf die gegnerischen Armbrustschützen. Die Spanier katapultieren Felsbrocken in Richtung ihrer Gegner. Sie durchschlagen die Planken und zertrümmern die Masten. einigen Männern wird, Zitat, von Steinen, die von Masten geworfen wurden, das Hirn herausgeschlagen. Geoffrey Le Baker schreibt, dass die Menschen, Zitat, noch nie etwas Schrecklicheres erlebt hatten als diesen furchterregenden Konflikt, der so gewaltig und so entsetzlich war, dass ein schwaches Herz es nicht ertragen hätte, ihn mit anzusehen. Zitat Ende. John of Gaunt befindet sich mitten im Geschehen, entweder bei seinem Vater oder bei seinem Bruder. Auch das Schiff des Schwarzen Prinzen wird von Steinen und Bolzen schwer getroffen. Es ist schon bald so beschädigt, dass das Wasser sehr reichlich eindrang. Laut dem Chronisten Froissart dauert die Schlacht beträchtliche Zeit, aber schließlich wurde der Sieg für die Engländer erklärt. Die Seeschlacht von Winchelsea ist ein ziemliches Gemetzel mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Wie ein 10-jähriger Junge mit einem so traumatischen Erlebnis umgeht, ist nur schwer vorstellbar. Ab dieser Zeit taucht Johns Name häufig in den Abrechnungen seines ältesten Bruders auf. So kauft der Schwarze Prinz zum Beispiel 3 Reitpferde für John, sowie Sättel, Zaumzeug und anderes Geschirr, sowohl vergoldet als auch weiß. Gaunt scheint also im Haushalt von Prinz Edward zu leben und man kann davon ausgehen, dass ihm das ausgesprochen gut gefällt. Seine beiden Brüder Lionel und Edmund werden nicht so oft erwähnt. Sie halten sich vermutlich woanders auf. John of Gaunt lernt aus erster Hand die Anforderungen kennen, die an einen Fürsten, Feudalherren und Ritter gestellt werden. Er bereist mit seinem Bruder dessen Ländereien in Cornwall und Cheshire. Die Dinge, die er bei Prinz Edward lernt, sind vielfältig. Neben einer anspruchsvollen militärischen Ausbildung geht es auch um weniger gloriose Dinge, wie die Verwaltung von Ländereien und den Umgang mit den Pächtern. Der Schwarze Prinz ist zweifelsohne John of Gaunts Vorbild. Von all seinen zahlreichen Geschwistern hat er zu ihm die engste Bindung. Schon in jungen Jahren versucht John of Gaunt, seinem legendären Bruder nachzueifern. Er ist begierig darauf, an einem Feldzug in Frankreich teilzunehmen. Im Alter von 15 Jahren erhält er die Gelegenheit dazu. Im Sommer 1355 begleitet John seinen Vater nach Frankreich. Er wird unter die Aufsicht des engsten Freundes und Verbündeten seines Vaters, des Dukes of Lancaster, Henry of Grosmont, gestellt. Henry of Grosmont ist eine Legende. Als Diplomat und als Soldat kämpfte er während des gesamten Krieges an der Seite von Edward III. Seine Beute und das Lösegeld für verschiedene adelige Gefangene machen ihn reich. Neben dem Schwarzen Prinzen wird Henry of Grosmont zu einer weiteren einflussreichen Figur im Leben von John of Gaunt. Er wird außerdem sein Schwiegervater. Eine epische Schlacht erlebt John of Gaunt auf seinem ersten Feldzug nicht. Edward III. Versucht, den König von Frankreich herauszufordern, aber der stellt sich ihm nicht. Die Engländer plündern also in gewohnter Manier das französische Umland und ziehen sich dann wieder nach England zurück. Anschließend reitet König Edward mit seinen Söhnen Lionel und John nach Norden. Der wichtige Hafen von Berwick-on-Tweed ist von einer schottischen Streitmacht eingenommen worden. Edward erobert Berwick zurück. Das Ritterleben ist die reine Freude. Mit 18 Jahren wird John of Gaunt von seiner Schwägerin Elizabeth de Burgh, der Gräfin von Ulster, zu einem Weihnachtsfest eingeladen. Elizabeth de Burgh ist eine reiche Erbin. Ihr Vater ist der größte Landbesitzer Irlands. So eine gute Partie muss Edward III. Für seine Familie sichern. Elizabeth de Burgh ist im Alter von 10 Jahren mit dem damals 4-jährigen Lionel verlobt worden. Jetzt sind die beiden 26 und 20 Jahre alt und offiziell verheiratet. Das mondäne junge Paar schwelgt im Luxus. In ihrem Haushalt tummeln sich jede Menge junger, hoffnungsvoller Höflinge. Dort trifft John of Gaunt zum ersten Mal auf Geoffrey Chaucer. Chaucer ist etwa im gleichen Alter wie Gaunt. Er arbeitet als Page im Haushalt von Elizabeth de Burgh. Die Wege der beiden jungen Männer kreuzen sich von da an regelmäßig. John of Gaunt wird der reichste Mann von England und Geoffrey Chaucer der berühmteste Dichter des englischen Mittelalters. Chaucer verfasst ein berührendes Gedicht über Gaunts erste Ehefrau. Außerdem, und das ist wirklich überraschend, heiratet Gaunt Jahre später die Schwester von Chaucers Ehefrau. Zunächst einmal aber schließt John of Gaunt eine standesgemäße Ehe. Edward III. Arrangiert für seinen Sohn John eine brillante Verbindung. Er verlobt ihn mit Blanche of Lancaster, der jüngeren Tochter und Miterbin von Henry of Grosmont. Das kleine Problem, dass die jungen Brautleute Cousin und Cousine zweiten Grades sind, wird rasch gelöst. Anfang 1359 wird Papst Innozenz VI. Am päpstlichen Hof in Avignon ein Ersuchen des Königs von England vorgelegt. Er möge seinem Sohn John, dem Earl of Richmond, und der Lady Blanche, der Tochter von Henry, dem Duke of Lancaster, die Heirat ermöglichen, da sie im dritten und vierten Grad verwandt sind. Der Papst sieht keine politischen oder sonstigen Gründe, die dagegen sprechen. Er genehmigt die Heirat binnen weniger Tage. Im Mai werden John of Gaunt und Blanche of Lancaster in einer festlichen Zeremonie in Reading Abbey getraut. Der König und seine vier ältesten Söhne, Edward, Lionel, John und Edmund, nehmen nach der Hochzeit als Bürgermeister und Ratsherrn von London verkleidet an einem Ritterturnier teil. Das Turnier wird zu Ehren von Blanche in Smithfield abgehalten. Auf dem Weg von Reading nach London fordern John und seine Hausritter jeden, dem sie begegnen, übermütig auf, Zitat, auf den Feldern und in den Städten gegen sie zu kämpfen. Wenige werden das Angebot angenommen haben. Ist es also eine Liebesehe? Es ist zweifellos eine gute Ehe und vieles spricht dafür, dass John seine junge Frau aufrichtig gern hat. Ob es echte Liebe ist, so wie wir heillosen Romantikerinnen und Romantiker der Neuzeit sie verstehen, lässt sich nicht mehr feststellen. Kurz vor seiner Heirat mit Blanche hat John eine Affäre mit einer jungen flämischen Frau namens Marie, einer der Hofdamen der Königin. Marie wird schwanger. Noch vor der Geburt ihres Kindes wird sie vom Hof entfernt, erhält aber jährliche Zahlungen für ihren Unterhalt. Ungefähr zu der Zeit, als Gaunt und Blanche in der Abtei von Reading heiraten, bringt Marie ein Mädchen zur Welt. Sie nennt es Blanche. Das wirkt etwas seltsam, aber es ist wahrscheinlich nett gemeint. John of Gaunt erkennt das Kind jedenfalls an. Als Baby Blanche 21 Jahre alt ist, arrangiert er für sie eine gute Ehe, die ihr Auskommen sichert. Sowohl Geoffrey Chaucer als auch der Chronist Jean Froissart schwärmen wortreich über die Schönheit von Blanche of Lancaster. Sie sei groß und geschmeidig, habe breite Hüften, runde Brüste und, so meint Chaucer etwas enthemmt, sei fett und fleischig. In einem Jahrhundert, in dem Hunger und Unterernährung allgegenwärtig sind, ist das keine Beleidigung, sondern ein Zeichen für Wohlstand. Die breiten Hüften wiederum symbolisieren Fruchtbarkeit. Alles also 1a Komplimente. Blanche, die in der Tat zeitlebens grenzenlosen Reichtum und Privilegien genießt, sei aber keineswegs eingebildet, sondern habe eine reizende Persönlichkeit. Geoffrey Chaucer kennt die königliche Familie sehr gut und dient zu verschiedenen Zeiten im Gefolge von Edward III., Königin Philippa, Lionel von Antwerpen und Elizabeth de Burgh. Nach dem Tod von Blanche verfasst er ihr zu Ehren sein erstes großes Werk, The Book of the Duchess. Auch Froissart bewundert Blanche sehr. Sie sei unbeschwert, fröhlich, frisch, amüsant, süß, arglos und von bescheidener Art. Er bittet noch viele Jahre später darum, dass ihm zum Gedenken an die reizende Duchess ein Pflaster auf das Herz geklebt werden soll. Blanche of Lancaster ist also nicht nur eine reiche Erbin, sondern offenbar auch wunderschön, freundlich, höflich und bescheiden. Die Beziehung zwischen ihr und John wird von einigen späteren Autoren stark romantisiert. Sie gehen davon aus, dass Geoffrey Chaucers Poesie und die innigen Gefühle, die er seine Figuren im Book of the Duchess ausdrücken lässt, John of Gaunts eigene Gefühle darstellen müssen. Bereits ein Jahr später bringt Blanche ihr erstes Kind auf die Welt. Das kleine Mädchen wird nicht nach ihrer Mutter benannt, sondern, wer kann es erraten, nach ihren Großmüttern. Die Damen heißen nämlich praktischerweise beide Philippa. John of Gaunt verpasst die Geburt seiner Tochter. Edward III. Hat den Waffenstillstand mit Frankreich verlängert, verlangt aber von seinen Gegnern größere territoriale Zugeständnisse. Die Franzosen lehnen, wenig überraschend, ab. Der englische König bricht daher im Sommer 1359 zu einem weiteren Feldzug nach Frankreich auf. Begleitet wird er von seinen Söhnen Edward, Lionel, John und Edmund sowie von John of Gaunts Schwiegervater Henry of Grosmont. Der jüngste Spross der Königsfamilie, Thomas of Woodstock, wird in Abwesenheit seines Vaters und seiner älteren Brüder zum nominellen Verwalter des Reiches ernannt. Thomas of Woodstock ist 4 Jahre alt. Ein echter Plantagenet ist scheinbar nie zu jung für eine Leitungsfunktion. Geoffrey Chaucer ist auch mit von der Partie und er gerät in Gefangenschaft. In The Knight's Tale, einem Kapitel seiner berühmten Canterbury Tales, erzählt der Poet über die Gefangenschaft und den Krieg. Chaucer beschreibt eine Welt, die auf dem Kopf steht. Wo Sicherheit sein sollte, herrscht Gefahr. Der Krieg betrifft jeden, auch und gerade die Unschuldigen. Chaucer erzählt von Mars, dem Gott des Krieges, der stolz und arrogant neben einem Wolf steht, der einen Menschen verschlingt. Catherine Warner schreibt, Zitat, mit dieser Vision wendet sich Chaucer gegen die von Edward III. Romantisierte Vorstellung von Ritterlichkeit und Ruhm im Krieg und stellt ihn als blutig und schändlich dar. Wie viele Kriegsgefangene wurde auch Chaucer durch Lösegeld freigekauft. Die Lösegeldkultur war einer der lukrativsten Aspekte des Krieges und bot in Verbindung mit dem Versprechen auf Beute einen Anreiz für junge Männer, in die Schlacht zu ziehen. Nach den Regeln der Kriegsführung sollte sich ein Gefangener durch ein Zeichen, eine erhobene Hand oder ein Wort, ergeben und dann seinem Entführer einen materiellen Gegenstand, zum Beispiel seinen Panzerhandschuh, überlassen. In der Regel wurde der Gefangene erst nach Zahlung des Lösegelds freigelassen. In Chaucers Fall wurde nach etwa 2 Monaten Gefangenschaft ein Lösegeld von 16 Pfund vom König gezahlt und er konnte nach Hause zurückkehren. Zitat Ende. Am 1. Mai 1360 findet in dem kleinen Dorf Bretigny in der Nähe von Chartres eine Friedenskonferenz statt, an der 16 französische Delegierte, 22 englische Delegierte und 3 päpstliche Legaten teilnehmen. Es wird vereinbart, dass Edward III. Im Gegenzug für den Verzicht auf den französischen Thron ausgedehnte, unabhängige Ländereien in Westfrankreich erhalten soll. Äußerst zufrieden kehren die Engländer nach Hause zurück. Rund 1 Jahr später nimmt Henry of Grosmont gemeinsam mit seinem Schwiegersohn John of Gaunt an einem Parlament teil, in dem die durch die Pest aufgeworfenen gesellschaftlichen Probleme diskutiert werden. 2 Monate später erkrankt er selbst an der Pest. Kurz darauf ist der Duke of Lancaster, der größte Magnat von England, tot. Das ist ein schwerer Schlag für die englische Königsfamilie, vor allem für den König, der mit Grosmont einen seiner engsten Vertrauten verliert. Henry of Grosmont hinterlässt ein detailliertes Testament, in dem er das riesige lancastrische Erbe unter seinen beiden überlebenden Töchtern Maud und Blanche aufteilt. Maud erhält den größten Teil der Ländereien in Frankreich und Südengland, während Blanche die Ländereien nördlich des Flusses Trent sowie in Yorkshire und Northumberland zugesprochen werden. John of Gaunt schätzt sich vermutlich glücklich, nun die Hälfte der lancastrischen Ländereien zu besitzen. Kaum mehr als 1 Jahr später bekommt er alles. Anfang April 1362 stirbt Johns Schwägerin Maud, nur wenige Tage nach ihrem 22. Geburtstag. Maud ist die Herzogin von Niederbayern, die Countess of Leicester, die Gräfin von Hainaut, Holland und Zeeland sowie die Herrin von Monmouth, Beaufort und Nogent. Trotzdem ist ihr Leben kurz und traurig. Mauds erster Ehemann ist bereits tot, als sie 7 Jahre alt ist. In 2. Ehe heiratet sie, kaum 12 Jahre alt, den Wittelsbacher Wilhelm I., den Herzog von Bayern-Straubing sowie Grafen von Holland, Zeeland und Hainaut. William ist ein Sohn des römisch-deutschen Kaisers Ludwig des Bayern. Seine Mutter ist Margarete von Holland. Klingt gut, ist es aber nicht. Bei Wilhelm bricht eine Geisteskrankheit aus, die so massiv ist, dass er dauerhaft eingesperrt werden muss. Als Maud 16 Jahre alt ist, verliert sie ihr einziges Kind, eine kleine Tochter. 6 Jahre später stirbt sie selbst. Da Maud keine Kinder hinterlässt, erbt auch ihr Witwer nichts. Das gesamte Vermögen von Henry of Grosmont geht an Blanche und John. Kurz nach dem Tod von Maud erhält John of Gaunt ein Schwert, eine Pelzmütze und einen Goldreif. Er wird per königlicher Urkunde zum Duke of Lancaster ernannt. Wenig später wird in den Hosenbandorden aufgenommen. John ist 22 Jahre alt und plötzlich der reichste Mann von England. Blanche und John besitzen nun die Stadt und die Burg Leicester sowie die Burg Grosmont in Wales. Eine weitere der vielen Residenzen, die von Maud auf Blanche und John übergehen, ist das Savoy. Das Savoy, die Londoner Residenz der Lancastrians, ist ein großartiger Palast. Sein Bau kostet Henry of Grosmont 35.000 Pfund, was nach heutigen Maßstäben einem zweistelligen Millionenbetrag entspricht. Das Savoy ist nicht einfach ein Haus, sondern eine riesige umzäunte Anlage an der Themse mit vielen Nebengebäuden und Gärten. John of Gaunts Einkommen ist deutlich höher als das der anderen englischen Magnaten. Er beschäftigt ein enormes Gefolge von mehreren hundert Personen. Die Zahl seiner Ritter und Knappen, aber auch seiner Bediensteten und Lehensmänner übersteigt alles bisher Dagewesene. John könnte sich also ganz entspannt der Verwaltung seiner Güter widmen. Er könnte Burgen ausbauen und Klöster stiften. Er könnte mit seiner Frau Blanche und seiner wachsenden Kinderschar ein zufriedenes Leben führen. Oder er könnte ausziehen, um der Illusion einer eigenen Krone nachzujagen und sich in einem fremden Land, in dem ihm niemand haben will, aufreiben. Wofür wird er sich wohl entscheiden? Einmal dürft ihr raten. Danke für eure Aufmerksamkeit.